seid Quatsch und Quatschen mit Franziska Kahler und Christiane Riedel.
Hallo zusammen! Nach einer kurzen Pause.
Von fast 3 Wochen. Zweieinhalb.
Ja, zweieinhalb.
Zweieinhalb.
Jetzt hast du mich unterbrochen. Das macht nichts. Zombie-Salz ist da. Wir sind wieder da. Christian, wie viele Folge ist es?
Die 7. glaube ich.
Ich glaube auch.
Das verflixte
7. Mal. 7. Mal. Kurz, warum hatten wir eine Pause? Ich war nicht da. Ich war, ich war 2 Wochen richtig krank. Ich hatte einen erneuten Anfall von grippalem Infekt. Und dann war ich bei meiner Schwester, weil meine Nichte getauft wurde. Und du warst auch im Urlaub.
Ich war im Urlaub.
Ihr wart im schönen Frankreich.
Ja, in Nizza.
In Nizza.
Über den Dächern von Nizza. Und unter den Dächern von Nizza und am Strand von Nizza.
Oh, ja, ihr habt auch gemeine Fotos geschickt. Ah, auch von so.
Grandios.
Es war wunderschön. Aber darüber reden wir jetzt nicht. Bevor wir anfangen mit unserem heutigen Thema, Christian, hast du jetzt kurz Zeit? Wir sind nämlich technisch, wir haben aufgerüstet. Bisher haben wir ja immer mit dem iPhone aufgenommen, wenn wir angefangen haben, Start gedrückt. Wir haben unseren Zombie, meinen Plastik-Zombie gehabt, den ihr von den Bildchen kennt, haben draufgedrückt und los ging's. So, aber da Christian ein Technik-Nerd ist, ich bin auch ein Nerd, aber kein Technik-Nerd, ein anderer Nerd, und gerne spielt, sind wir jetzt neu dabei.
Genau.
Und jetzt leg mal los.
Ja, wir sind vom iPhone aufs iPad umgestiegen und haben eine Radiocast-App gekauft für 7,99 €. Da können wir jetzt so kleine Jingles einspielen. Noch haben wir nicht viele Jingles, aber die wir haben, werde ich in der nächsten Stunde durchaus mal einspielen. Auch sollte ein hochprofessionelles Mikro kommen. Das ist aber noch nicht da. Also wenn es zwischendurch klingelt, könnte das der Paketbote sein. Dann machen wir Pause. Denn nach langer Recherche mir das...
Wie lange hast du recherchiert?
Etwa 12 Minuten.
Und hast du nur online geguckt oder warst du auch in Offline-Läden? Und hast dich beraten lassen?
Ich war auch in Offline-Läden, das war aber sehr enttäuschend. Also ich war bei Saturn, im größten Saturn Europas und habe gefragt nach einem Mikrofon.
Was ist denn der größte Saturn Europas? Der in der Mückebergstraße?
In der Mückebergstraße.
Okay.
Steht jedenfalls vorne an der Tür.
Okay.
Hat gesagt, haben Sie Mikrofone? Und dann hat er mich ein bisschen komisch angeguckt und dann hat er mich erst in die HiFi-Abteilung geschickt. Da meinte dann der Typ sogar schon, nee, hier ist nur hören. Aufnehmen ist unten. Müssen Sie mal bei Computer gucken. Und dann bin ich wieder runtergefahren und war dann in dieser Abteilung eigentlich für so Profi-Computerspieler.
Ja.
Wo du auch so große Autositze kaufen kannst,
ne? Nee.
Wo man sich so reinsetzen kann und dann die Armlehne direkt in das Mauspad endet, damit man so in StarCraft und so spielen kann. Da gab es Headset-Mikrofone, es gab auch Tischmikrofone für professionelle Aufnahmen, wie wir sie hier machen.
Ja.
Hochprofessionelle Aufnahmen, quasi in Hollywood-Qualität. Aber das war alles wahnsinnig teuer.
Bei Hollywood-Qualität also, muss ich immer, Entschuldigung, ich unterbreche, kennst du diesen Film In a World? Das ist so ein Film
über Trailer, die Trailerstimme.
Ja, das ist so ein Film über so Trailerstimmen und über sozusagen, und immer jetzt, wenn irgendjemand, In a World.
Hätte ich bei Saturn
auch.
In a world. Where technology
takes over and human emotions are wiped out.
And it's very cheap, because God is geil.
A film with Christian Riedel, Franziska Kahler.
Ja, darf ich jetzt meine Geschichte zu Ende?
Gleich starring for the first time ever, Lilo the Labradoodle. So, okay, jetzt bitte.
Ja, also um die Geschichte zu beenden, das Angebot war beschränkt und sehr teuer. Also bin ich dann doch bei dem großen, weltumspannenden, uns alle irgendwann wegknechtenden Konsumriesen gelandet. Bei Amazon.
Quelle.
Quelle, genau. Meine Quelle.
Neckermann.
Ich habe das bei Neckermann bestellt. Ja, ich habe da im Jahreskatalog geguckt, den ich hier immer noch liegen habe.
Jo.
Seite 2744 rechts unten.
Ja.
Und habe ein Mikro bestellt.
Ja, und hast du das dann per Fax gemacht oder hast du da beim
Habe ich gefaxt.
Hast du beim Callcenter angerufen?
Habe ich gefaxt.
Nee, hast du gefaxt,
Habe ich gefaxt. Und,
oder per Postkarte.
Also beim nächsten Mal wird es eine so sensationelle CD-Soundqualität mitbringen.
Wow.
Ja, dass man das also quasi von der realen Welt gar nicht mehr unterscheiden kann.
Das ist wichtig.
Das ist wichtig.
Weißt du, was mir aber gerade noch einfällt, was ich gerne machen möchte, weil wir ja mehr Jingles brauchen, wenn wir fertig sind mit unserem Podcast heute, dann finde ich, nehmen wir uns noch einen Moment Zeit und machen ein paar Jingles.
Ja, das können wir machen.
So, weißt du, dass wir nachher so ein Board haben wie Stefan Raab früher bei TV Total. Wuhu! Oder ich überlege mir lustige Sachen. Jetzt kommt aber erstmal unser Podcast. Also, Christian hat Technik erzählt. Wir waren nicht da. Wir haben ja ein Leitthema gehabt. Hast du irgendwas in den letzten 3 Wochen zum ersten Mal gemacht?
Moment.
Was?
Moment.
Was?
Wenn wir jetzt über das erste Mal der Woche sprechen,
ja,
da gibt es einen Jingle.
Ja.
Also bitte, inneren Trommelwirbel.
Attention.
Attention.
Das erste Mal der Woche erlebt von Franziska Kalle und Christian Riedel.
Nicht schlecht, ne?
Herrlich.
Nicht schlecht. Also, das erste Mal der
Christian,
Woche.
Christian, wenn ihr ihn sehen könntet, die Augen leuchten, er ist begeistert. Ich bin übrigens auch begeistert.
Ja, so. Soll ich nochmal abspielen? Nein, das würde, das, nein, nein.
Ja?
Wollen jetzt nicht übertreiben. Okay, dann hau mal raus.
Ja, ich habe dich zuerst gefragt.
Ach, du hast mich zuerst
gefragt. Weil ich habe nicht
zuerst. Ja, ich würde gerne von Nizza sprechen. Also ja? Nizza ist wirklich eine, ich war zum ersten Mal in Nizza und Nizza ist ein Reiseziel, was ich durchaus empfehlen kann.
Ja.
Wunderschön. Wir sind am Flughafen angekommen und es hat ja diesen mondänen Charme, ne?
Ja.
Von Jet Set, von
Cary Grant, Grace Kelly.
Grace Kelly davor
Monaco.
War der Zar und die Queen, ja, seit 1800 irgendwie kommen nur die Reichen nach Nizza und die Schönen, natürlich.
Klar, da gehört ihr hin.
Da gehöre ich hin, ja. Ich bin auch Teil des Jet Sets, des Easy Jet Sets.
Ja.
Und sind aus dem Flughafen rausgekommen. Hier war es grau und kalt, Sonnenschein, Palmen. Meine Winterdepression ist quasi mit so einem Lappen weggewischt worden. So, herrlich. Stehen am Taxistand, ich gucke mir die Taxis so an. Und da steht wirklich eine Luxuskarosse an der nächsten. Ne? Also hier hast du so, ja, manchmal so eine E-Klasse-Taxi oder ein Toyota Prius. Da war das Q7, Mercedes S-Klasse, also riesige, nagelneue Luxusschiffe, alle Taxen. Und dann sind wir in einen eingestiegen und vorne am Flughafen stand schon eine Fahrt in die Innenstadt, hat einen Festpreis, kostet 32 Euro.
Mhm.
Ich sage, naja gut, ist das eben so? Steig ein, Fahrt in die Innenstadt, dauert 7 Minuten. Es ist kein Wunder, dass sie alle in den Luxuskarosse fahren.
Ja,
sind 1,5 Kilometer oder so.
Ja,
also,
aber, ne,
da lohnt sich Taxifahren.
Wer nach Nizza fliegt,
ja,
wer mondän sein
will. Wer mondän sein will, der muss nach Nizza.
Ihr habt mir ja Bilder geschickt, ich habe eine Frage dazu.
Ja.
Du musst ja eigentlich erzählen, was du zum ersten Mal, also du hast zum ersten Mal für 7 Minuten Taxifahrt 32 Euro
bezahlt. Ich war zum ersten Mal in Nizza, also es ist eine ganze Reihe von Dingen das erste Mal.
Okay, ihr habt so Bilder geschickt, du und Birgit, von euren, auch von euren kulinarischen Ausflügen. Und das eine Bild war so eine Meeresfrüchteplatte.
Ja.
Da waren Austern drauf und auch Seeigel.
Ja, das erste Mal Seeigel.
Erzähl mir doch mal, also Austern ist ja für mich so Meerwasser-Glibber, ist nicht mal, also, aber mehr Meeresfrüchte sind eh nicht so meins. Wie schmeckt denn Seeigel? Also da sieht man ja sozusagen, das ist ja dieser runde Körper, wo die so Pixies dran sind.
Ja,
was isst man denn?
Ja, zum ersten Mal ist ganz wichtig der Hinweis, man isst sie nicht mit den Fingern.
Ja? Ach, weil man sonst gelöcherte Finger hat.
Weil man sonst gelöcherte Finger
hat.
Ich habe mich eine Woche auf diesen Witz gefreut.
Oder mit, man kann sie mit den Fingern essen, wenn man sich mitbringt aus dem Spezialschlachter
Metallhandschuhe. Ja, ja. Die man auch braucht, um Austern zu öffnen, weil die stechen ja mit so einem Messer in die Austern rein und haben dann auch so einen Kettenhandschuh an, damit sie nicht durch die Austern in die
Hand.
Ja, habe ich auch eine Geschichte, aber die würde jetzt ein bisschen ablenken, deswegen erzähle ich die später.
Ja.
Wie schmecken Seeigel? Das ist interessant, ich habe vor allem erstmal lange gebraucht, bis ich herausgefunden habe, wie man sie isst. Also, weil die sind oben geöffnet und da drinnen ist irgendwie Soße, Glibber, irgendwas.
Ja.
Er hat gesagt, nimmst du die, kannst du ja jetzt schlecht schlürfen, sind ja die Stacheln dran und so. Und dann habe ich so rumgeguckt.
Ja, was machen denn die
wie
anderen?
Wie macht das der Franzose? Ich schaute mal so. Und die werden gelöffelt.
Okay.
Also man hat dann so einen kleinen, weißt du, wie so ein Eierlöffel.
Ja.
Und man löffelt die dann so aus und fühlt sie sich dann sehr genussvoll zu Gemüte. Ist jetzt nicht so meins. Also ist,
was haben die denn für eine Konsequenz? Sind die so glibber oder was?
Was sie für eine Konsequenz haben? Das sind sehr inkonsequente Tiere.
Habe ich echt Konsequenz gesagt?
Ja.
Was haben die denn für eine Konsistenz?
Es ist eher so ein Gekröse. Also wie, wie so eine Cremesuppe oder so, weißt du?
Eine
so,
Cremesuppe?
Also wenn du so Gemüse pürierst, dann hat das ja noch so eine Bröseligkeit.
Ja,
so eine Bröseligkeit,
bei Brokkoli zum Beispiel.
Bei Brokkoli, ja genau. Es ist eigentlich wie pürierter Brokkoli mit Fischgeschmack.
Okay. Kann man machen, kann man lassen, oder
kann was? Man machen, kann man lassen.
Okay. Cool, du hast so viele neue Dinge gemacht.
Ja, sensationell. Ich habe auch festgestellt, dass es im französischen Fischrestaurant in Nizza eine leider eine kulturelle Hackordnung gab, wonach du bedient worden bist. Also ganz oben stand der lokale Franzose, der wurde mit Bussi links, Bussi rechts begrüßt, bekam dann sofort ein Tischset, eine Speisekarte, eine Flasche Wasser auf den Tisch und nach 10 Minuten war alles da, war das Essen da. Mhm. Dann kam der ordinäre europäische Tourist, dann der Amerikaner.
Und der europäische Tourist noch unterschieden nach Leuten wie ihr, die Französisch sprechen.
Wahrscheinlich hätte das noch was ausgemacht. Mhm. Dann kamen die amerikanischen Touristen, die wurden schon eher in die hinteren Bereiche gesetzt. Mhm. Und leider ganz unten auf der Hackordnung waren asiatische Touristen. Mhm. Also ich habe da wirklich nicht gesehen, der Kellner hat nicht mal auf den Tisch geguckt. Ne? Also er hat das Essen quasi auf die Teller auf den Tisch geworfen, wie so Spielkarten. Ohne auch nur einen Blick dahin zu werfen. Dann haben die eine riesige Platte bekommen. Ich waren sich, glaube ich, auch recht unsicher, diese Gruppe, ob es das genau war, was sie bestellt haben.
Ja.
Haben es gegessen, bekamen sie eine Rechnung und waren total echauffiert, wie viel das war.
Ja.
Und der Kellner hat die ganze Zeit nur gesagt, it's a big plate, it's a big plate, lots of fish, it's a big plate, seafood, it's very expensive. Und ist dann wieder, das klang jetzt gar nicht französisch, eher so russisch, aber... das war eine sehr, ich möchte dem jetzt nichts unterstellen.
Ja.
Ich kann mir schon vorstellen, dass es in so einem Touristenort anstrengend ist, wenn du so in Wellen die Touristen irgendwie durchfüttern musst.
Ja.
Naja,
ich glaube, und das meine ich gar nicht bewertend, die asiatische Kultur, ich habe das, als ich nach Bali geflogen bin oder auch nach Sri Lanka, das ist schon ein bisschen, also ne, die Rülpsen irgendwie, der wird ja auch
aus... Also jetzt wird's
was denn?
Dünnes Eis hier.
Ja, nicht
dünnes
alle.
Eis.
Aber also es ist schon so, dass du, ich will das gar nicht bewerten, also das ist kulturell, ist das für die völlig in Ordnung.
Es ist auch kulturell, glaube ich, für den französischen Kellner so, weil am selben Abend haben wir auf dem Guardian, habe ich eine Nachricht gelesen von einem kanadischen Kellner, einem Franzosen, der in Kanada gekellnert und den man gekündigt hat, weil er den Gästen gegenüber unfreundlich gewesen wäre, der dagegen vorgegangen ist, mit der Argumentation, ich bin Franzose, was erwartet hier?
Na gut, das ist so wie ich bin Berliner Taxifahrer, hallo?
Genau, was erwartest du? Kann ich bei Ihnen mit My Taxi bezahlen?
Könnte man das dann auch so machen, so frei nach dem Motto irgendwie, was erwartest du, wenn du nach Rostock rüberfährst und Ausländer bist, kriegst halt aufs Maul. Ja gut, jetzt Christian guckt mich schon wieder und denkt schon wieder,
ich glaub,
was machst
schneiden.
Du jetzt?
Das müssen wir schneiden.
Wieso denn?
Das ist gut.
Jetzt schneiden wir gar nicht, da stehe ich zu. So. Okay, das war, waren also, so, möchtest du noch mehr erzählen über deine...
Ja, das war,
Was war denn das, was war, hier, nochmal schnell,
mein
Nizza.
Mein schönstes Ferienerlebnis.
Ja, dein schönstes, was war am schönsten an Nizza? Und was fandst du, was war sozusagen so, oh nee, komm. Wenn es das überhaupt gab.
Also am schönsten ist eine Stadt am Wasser, jede Stadt am Wasser ist schön.
Mhm.
Aber da hast du quasi so, das Meer grenzt halt direkt an die Stadt. Du hast irgendwie dieses wahnsinnige Blau, wo die Côte d'Azur ja wahrscheinlich auch ihren Namen her hat, und Palmen. Also es ist fast schon so ein Los Angeles, Kalifornien Gefühl, was man dabei verbindet. Und wir haben einen Tag, haben wir uns ein Auto gemietet und sind dann so die Küste angefahren.
Ihr seid sozusagen auf Grace Kellys Spuren gewandelt.
Gott
sei Dank nicht komplett.
Nee, nicht komplett. Dazu bin ich auch ein viel zu langsamer Autofahrer. Und sind dann nach Cannes und nach Saint-Tropez gefahren und wieder zurück.
Mhm.
Das war schon sensationell. Was nicht so schön ist, natürlich, du hast eine Stadt, da sind wahnsinnig viele Touristen und wahnsinnig viele Restaurants. Und viele Restaurants, die halt wissen, naja, so ein hungriger Tourist, der stellt jetzt keine hohen Erwartungen. Also es gibt halt auch die ein oder andere Touri-Falle, also wo du halt einen Haufen Geld hinblätterst.
Für mediokres Essen.
Für sehr untere.
Mhm.
So. Aber Ja, und wenn du an der Strandbahn Espresso trinkst, kostet er halt 7 Euro.
Ja gut, aber es ist halt so. Ich meine, es ist halt Südfrankreich, ne?
Und wenn man zum Jetset dazugehören will, ja, dann
muss man ganz echt sind 7 Euro. Oder?
Das war aber wahnsinnig lustig. Wir haben da in so einer Strandbar gesessen. Mhm. Und hinter uns saß jemand.
Habt ihr Promis gesehen?
Nee, Promis haben wir nicht gesehen. Ja? Vielleicht war er ein Promi, den ich nicht kannte.
Ja.
Der saß da mit einer relativ jungen Frau, eher älter, so Mokassin gegerbte, braune, ja, Lederhaut. Ja.
Typ reicher, älterer Kerl.
Leinenhemd, mhm, Sonnenbrille, mhm, wie heißen denn diese Stoffschuhe mit den gehäkelten Sohlen? Espadrillos.
Ja.
Espadrillos und so eine Faltenhose und so eine Rolex, da hätte ich den Arm gar nicht mehr vom Tisch hochgekriegt. Quasi ein Kettlebell.
Ja.
Und hat sich dann quasi. Wir saßen dann mit dem Rücken zu denen, aber direkt an dem Tisch. Mhm. Und er hat sich dann quasi mit der Frau so über Beziehung und Ehe unterhalten. Mhm. Also, dass das Prinzip Ehe, das könnt ihr nicht verstehen. Ist, also, der Mensch wäre nicht dazu gemacht worden, sein Leben lang mit einer anderen Person zu verbringen. Und eigentlich ist eine Ehe, das ist ja auch finanzieller Selbstmord. Also, du bist ja dann drin und gerade wenn du in Europa heiratest, dann ist es immer 50-50. Und er hat so viele Freunde, die haben quasi die Hälfte ihres Vermögens verloren. Ne? Mhm. Und es nimmt dir so viel Freiheit. Er ist ein so freier Mensch. Also er könnte heute irgendwo anders hinfliegen und einfach mal 2 Wochen woanders chillen. Und das ist eine Gelegenheit und das ist eine Freiheit, die er braucht. Und ich fand das, früher hätte ich gesagt, boah, ich hätte mir einen Finger in den Hals gesteckt. Mhm. Habe ich gar nicht, weil ich kann mit Alter ja viel Lebensentwürfe viel toleranter zulassen.
Ja.
Ich wundere mich trotzdem immer wieder, wie sehr dann doch so bestimmte Lebensentwürfe quasi dem Klischee-Drehbuch echt entsprechen. Ja. Also, dass du sagen kannst, hat jetzt das, was du aus Geschichten über solche Personen kennst, prägt das die Personen oder prägen die diese Geschichten?
Ja. Dass sie dann auch immer noch so aussehen. Also, verstehst du?
Genau.
Und, Klischee.
Und ich mich dann selber natürlich auch immer frage, wie viel Klischee bist du eigentlich?
Ja.
Ne? So, und dass auf der Ebene eigentlich ganz heilsam ist, wenn man noch eine gewisse Empathie mitbringen kann, ja, und nicht nur sagen kann, oh, reicher Idiot, das stimmt ja gar nicht. Sondern es ist ein Lebensentwurf und interessanterweise einer, für den es natürlich auch irgendwie ein Drehbuch gibt. Das war ganz witzig. So, jetzt bin ich, jetzt habe ich das so ein bisschen
jetzt können wir über Lebensentwürfe reden und über Toleranz. Jetzt fallen mir so viele Sachen
ein. Ja, das machen wir alles.
Der Podcast heute wird 5 Stunden. Wir haben uns 3 Wochen nicht gesehen.
Ja.
Also müssen wir eigentlich mindestens 3 Stunden reden.
Ja, und übrigens, kurze Anmerkung. Ne?
Ja.
Wir machen es eigentlich immer 1 Stunde.
Ja.
Und es gibt ja immer mal wieder, das Feedback ist wieder zu lang. Mhm. Man muss es nicht zu Ende hören.
Man kann auch vorspulen.
Du kannst vorspulen.
Man kann es auch in Etappen hören. Wir können aber, wir reden beide so viel und wir können nicht kürzer. Und wir wollen auch nicht kürzer.
Wir wollen nicht kürzer, genau.
So, es ist quasi, wir werden höchstens länger.
Ein tantrischer Hörgenuss.
Tantrischer. Jetzt wäre es Zeit für einen Jingle. Haben wir einen passenden Jingle schon?
Wir haben noch keinen
passenden Jingle.
Ja, ich werde... Genau, wir brauchen so ein Comedy-Lachen.
Ja.
Was
ist ein Comedy-Lachen?
Das ist ein Lachen, das man einspielt, damit alle wissen, dass.
Achso, wie bei einer Sitcom.
Okay. Ja, ja, dass auch alle wissen, dass das jetzt wirklich. Dass wir jetzt zumindest glauben, dass
das. Können wir ein Ernie-Lachen machen?
Bitte. Das überfordert das Mikrofon. Und mich.
Okay. Was habe ich zum ersten Mal? Ich denke die ganze Zeit parallel darüber nach, was ich zum ersten Mal gemacht habe in den letzten 2 Wochen. Ich habe tatsächlich, glaube ich, das erste Mal 2 Wochen krank im Bett gelegen, das völlig langweilig ist. Ich war bei meiner Schwester, meine Nichte ist getauft worden. Ich weiß nicht, ob ich was zum ersten Mal gemacht habe. Ich habe nichts bewusst zum ersten Mal gemacht in den letzten 3 Wochen.
Und wie fühlt sich das so an für dich?
Du.
Herzlich willkommen beim Therapie-Podcast.
Du, voll in Ordnung. Ich fühle mich so ein bisschen schlecht, weil ich jetzt gar nichts Neues gemacht habe. Ich bin so ein bisschen enttäuscht von mir, dass ich meine Ziele nicht erreicht habe. So, mhm, dass ich mein Leben so langweilig ist, dass 3 Wochen nichts Neues passiert ist. Mhm. Das finde ich schon, ja, ich bin da so ein bisschen, es ist ein Rückschritt. Ein Rückschritt. Nein, ich habe keine Ahnung. überlegen, ob sozusagen, ob mir fällt aber nichts ein, ich habe nichts gemacht und das ist auch völlig in Ordnung. Ich war bei meiner süßen Schwester mit den süßen Kindern, die entzückend sind, aber natürlich morgens immer früh wach. Wobei man hat mich auch schlafen lassen, das war sehr nett. Man hat mir nicht morgens um 6 einen Finger in die Nase gesteckt und gesagt, Tante Franzi, bin wach. Ha!
So bin ich jeden Tag geweckt.
Mit deiner Frau steckt jeden Tag ihren Finger in die Nase. Da wollen wir gar nicht weiter drüber reden. Das ist wie diese, ich weiß, du sagst ja immer, du bist da verklemmt, aber da muss ich an diesen japanischen, weißt du, dieses irgendwie erotische Augenlecken, was mir ein völliges, hast du schon mal gehört?
Nee.
Das ist so eine, offensichtlich eine Sexualpraktik in Japan oder so, die Augen lecken. Und das ist halt problematisch, weil es dabei zu vielen Augenentzündungen kommt.
Aber ist doch, wenn du sehr trockene Augen hast.
Nein. Okay.
So, wenn du aus dem Flugzeug kommst und die Klimaanlage die Augen ausgetrocknet hat.
Kannst du mir mal schnell die Augen lecken?
Suppe reinleiter. Deinen mitreisenden Hund.
So, und da könnte man jetzt für Leute, die Singles sind, müsste man jetzt sowas erfinden wie sozusagen die...
The Tongue in the Box.
The Tongue in the Box. Damit du sozusagen nach dem Flug dir irgendwie mit der Zunge irgendwie schön einmal übers Auge... Okay. Ja, ein sehr schönes Gespräch. Also, ich habe leider nichts zum ersten Mal zu tun.
Aber du hattest vorhin ein Thema auf der Hand.
Ja, genau, dazu wollte ich jetzt kommen. Ich hatte ein Thema auf der Hand. Das ist entstanden, das Thema. Das Thema, über das wir jetzt sprechen, müssen wir eigentlich einen Jingle... Guck mal, ich bin jetzt schon ganz Jingle-verrückt. Es kommt ein neues Thema.
Ja. Wir haben noch keinen Jingle für ein neues Thema. Aber okay. Eigentlich unser Hauptthema.
Unser Hauptthema heute ist Selbstständigkeit, Gehaltsverhandlungen.
Gott, klingt das sachlich.
Ja, es klingt total sachlich. Freuden und Leiden der Selbstständigkeit in Bezug auf sozusagen Geld. Und ich erzähle kurz, wie das entstanden ist. Ich war gestern mit einer Freundin essen, die ich mal irgendwann im Urlaub kennengelernt habe und die nicht in Hamburg wohnt. Und die hat sich selbstständig gemacht letztes Jahr. Und das Gespräch ging damit los, dass sie mich fragte, sag mal, wollen die dich eigentlich auch immer alle fest anstellen? Sag ich, ja, natürlich. Und dann sind wir auf Gehalt gekommen und haben sozusagen darüber, oder um Stundensätze, Tagessätze. Sie hat erzählt sozusagen, dass sie Kunden hat, wo sie jetzt mit ihrem Stundensatz nicht so zufrieden ist und wie das bei mir ist. Und da haben wir so drüber geredet und habe ich gedacht, das ist eigentlich ein total spannendes Thema, weil sozusagen ich habe sie dann so ein bisschen, also sie hat hinterher gesagt, vielen Dank fürs Coaching. Ich fand das jetzt nicht, dass ich sie gecoacht habe, aber weil es halt so Themen waren wie, was ist eigentlich der angemessene Stundensatz so für einen selber, für den Kunden? Wie verhandelt man sowas? Was passiert, wenn man schlecht verhandelt hat? Kommt man auch irgendwie wieder hoch? Und es geht halt auch ganz viel um so eine, um ein bisschen um Selbstwert und auch Selbstbewusstsein. So, und das fand ich ganz spannend, weil wir ja nun zwei Frauen waren, die gestern Abend sprachen. Und ich persönlich der Meinung bin, dass Frauen das da auch nochmal, dass bei Frauen etwas anders funktioniert. Aber ich dann gedacht habe, Mensch, das ist doch ein cooles Thema, worüber Christian und ich mal reden könnten. Do's und Don'ts der Selbstständigkeit, Leid und eben auch in Bezug auf Stundensätze, Tagessätze, wie man da so vor sich geht. So.
Oder so im Allgemeinen, ne? Was genau. Ist eigentlich so, dass was schockt dran und was... Was nicht? Also
hat dich irgendwas geschockt? Wir können ja mal anfangen. Wir haben uns, du warst der Erste, also vielleicht mal zu unserer Historie kurz. Christian und ich haben uns kennengelernt, weil wir zusammen in der gleichen Agentur gearbeitet haben. So. Und Christian hat gekündigt, ich glaube, ein halbes Jahr vor mir.
Das war 2009. Das kann ich relativ genau sagen. Das ist jetzt.
Ach, du hast 2009 schon gekündigt?
Ich habe 2009 schon gekündigt und es sind jetzt quasi 9 Jahre.
Ach, guck mal, dann hast du ein Jahr. Und hast du Anfang 2009 gekündigt?
Irgendwann im Frühjahr, Sommer.
Du hast im Frühjahr, genau. Ja. Ich habe sozusagen im Sommer 2010 gekündigt und bin seit Ende 2010 selbstständig. Also du bist tatsächlich über ein Jahr vor mir sozusagen.
Ja, ich auch.
Genau. Gab es irgendwas, und ich habe, als Christian gekündigt hat, an dem Tag habe ich geweint.
Ich auch.
Ja.
Ich bin auch sehr nah am Wasser geworden. Ja. Ich roll auch immer beim Fernsehen.
Weiß ich noch, du bist nach deiner Kündigung zu mir ins Büro gelaufen gekommen und warst ganz irgendwie...
Ich war ganz zittrig, ja.
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 Und ich habe geweint. Weil ich dachte, ich wusste ja vorher, dass du kündigst, aber ich habe trotzdem geweint. Egal. Irgendwie, oh. Die Historie. Wir kennen uns schon richtig lange.
Ist das aufgefallen? Wir kennen uns schon richtig lange, ja. Ja.
Ist cool. Also, jedenfalls. Ist dir irgendwas, als du dich selbstständig gemacht hast, Gibt es irgendwas, wo du sozusagen, also man läuft natürlich am Anfang immer in komische Sachen rein, aber wo du heute sagen würdest, gibst du die 5 Steps auf dem Weg in die Selbstständigkeit, die du jemandem, also wo du jemandem sagen würdest, das musst du vorher machen, darüber musst du dir im Klaren sein?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, damals habe ich das ziemlich blauäugig angegangen. Mhm. Und ich glaube, wenn ich es nicht blauäugig gemacht hätte, hätte ich es nicht gemacht. Mhm. Also ich habe dann, ich habe mir einen Businessplan geschrieben, den habe ich neulich mal gefunden und habe gesagt, naja, also so richtig valide.
Und den hat man ja, und hast du den geschrieben, weil du ihn schreiben wolltest oder wegen dem, oder hast du ihn geschrieben, weil du ihn schreiben musstest, glaube, für den
Gründerzuschuss?
Ja.
Den Gründerzuschuss habe ich damals beantragt.
Hieß das Gründerzuschuss?
Das hieß Gründerzuschuss. Ja. Und das war quasi, du hast dein Arbeitslosengeld 1
umgewandelt.
Mhm. Was mir klar war, dass ich das machen wollte und dass ich es auch selbstbestimmt machen wollte. Also ich habe ja auch dann quasi bewusst in Kauf genommen, zu sagen, ich kündige, weil es aus mir heraus getrieben ist und ich möchte auch irgendwie nicht irgendwie, keine Ahnung, rummauscheln und sagen, ja, kündigt ihr mir bitte und hin und her, weil das finde ich irgendwie, das geht gegen meine Ethik. Und habe halt auch gewusst, ich bin dann fürs Arbeitslosengeld, du bist dann 3 Monate gesperrt. Mhm. Kann man sich ja darauf vorbereiten.
Ich habe das umgangen, aber und zwar nicht, weil ich mir habe kündigen lassen, sondern das Erzähl kann ich gleich erzählen.
Und dann habe ich den Gründerzuschuss beantragt, den man damals relativ einfach gekriegt hat. Mhm. Heute ist es komplizierter. Du musst irgendwie
Die hat das letztes Jahr gemacht und die hat gesagt, es war relativ reibungslos.
Früher war es quasi ein Anspruch.
Genau.
Heute hängt es an der Person, die im Arbeitsamt sitzt. Ja. Und wenn du Pech hast, hast du da halt irgendeine Flöte sitzen, die das nicht will und dann läufst du halt vor eine Wand. Genau, dann habe ich diesen Plan geschrieben, zum Teil, weil das Voraussetzung war für den Gründerzuschuss, zum Teil auch, um mich selber ein bisschen zu klären. Mhm. Und dann bin ich eigentlich ziemlich schnell reingestolpert und habe einfach angefangen, Sachen anzunehmen. Mhm. Und ich glaube, das war am Anfang das Gute, nicht groß drüber nachzudenken, ob das jetzt 100% das schon ist, was du willst, sondern erstmal ins Laufen zu kommen. Ist natürlich auch in so einer, damals war es ja wirklich klassisch Freelancen, also ich habe in der Strategie in der Agentur gearbeitet, ich habe danach Strategiejobs gemacht. Mhm. Und dann bist du ja eigentlich, glaube ich, noch nicht wirklich so ein selbstständiger Unternehmer, du bist Freelancer, das heißt eigentlich Zeitarbeiter. Mhm. Also du gehst dann da rein, wenn gerade irgendwo Not an Mann ist. Mhm. Das hat gut geklappt und ich glaube, eine Sache, die mir mega geholfen hat, war, ich habe ganz am Anfang mit einem Bekannten gesprochen, der ganz lange frei so als Veranstaltungstechniker unterwegs war und dabei auch ganz gut verdient hat, was nicht unbedingt in der Branche so gegeben ist. Und der hat mir ein Buch zugeschanzt aus den USA, das hieß, glaube ich, The Rocket Freelancer oder The Freelance Rocket oder Rockstar Freelancer, irgendwie sowas. Mhm. Und da waren ziemlich detaillierte Anleitungen drin, wie du deinen eigenen Stundensatz berechnest. Mhm. Und der Hinweis zu sagen, dass es ein großer Fehler ist, zu gehen und zu fragen, was ist der marktübliche Stundensatz? Mhm. Weil der passt gegebenenfalls nicht zu dir und deinem Leben. Mhm. Und andersrum anzufangen und zu sagen, okay, was will ich am Ende des Jahres zurücklegen? Was kostet mich mein Leben eigentlich? Also was habe ich für laufende Kosten? Für Miete, Kosten? Versicherung, etc. Ne? Essen sollte man nicht vergessen. Ja. Klamotten, Party. Dann kannst du dir angucken, wie viele Tage hat eigentlich ein Jahr, an denen du arbeiten kannst. Dann wirst du wahrscheinlich pro Jahr eine Woche, 2 krank sein. Mhm. Du willst 4 Wochen in Urlaub.
Du musst für die Rente zurücklegen.
Du musst für die Rente zurücklegen.
Du musst deine Krankenkasse vollzahlen.
Du musst die Krankenkasse vollzahlen. Das sind halt alles Rechnungsgrundlagen. Mhm.
Da gibt es übrigens mittlerweile, du hattest das Buch, es gibt ja Excel-Tabellen, die du einfach so kostenlos, wo du nur die Zahlen ergänzen musst, gibt es ja im Internet.
Super.
Ja.
So. Das habe ich also gemacht und dann hast du ja eine Anzahl von Tagen und du hast eine Summe, die du minimal verdienen musst, wo ich relativ viel Geld reingesteckt, also Geld nicht, Gehirnschmalz ist rauszufinden, wie man die Steuer, die du auf die Sachen bezahlen musst, die Einkommenssteuer prognostizieren kannst, also das quasi rückwärts zu rechnen und zu sagen, okay, das ist das, was ich am Ende netto in der Tasche haben will, wie viel muss ich eigentlich brutto verdienen, damit das rauskommt, weil die Steuer geht da ja noch von runter. Ja, und dann hast du Tage, dann kannst du, da musst du einberechnen, naja, du wirst nicht 5 Tage die Woche arbeiten, wie in der Firma, weil du hast ja noch einen ganzen administrativen Rattenschwanz hinten dran.
Buchhaltung,
musst Rechnungen schreiben, du musst Kennenlerntermine machen, also lauter Sachen, für die du nicht bezahlt wirst, die du aber einplanen musst. Das heißt, wahrscheinlich wirst du nur die Hälfte der Zeit bezahlt arbeiten. Im großen Mittel, und das muss das zeigen. Und das sind dann alles Daten, die dann in so eine Excel-Tabelle reingegangen sind, und dann hast du das, was du verdienen musst, und du hast die Tage, die du im besten Fall verkaufst, da bildet sich ein Quotient, und das heißt, das ist das Geld, was du pro Tag verdienen musst, das ist der Tagessatz. Und wenn der Tagessatz dem marktüblichen komplett entgegensteht, dann heißt es, entweder musst du einen sehr schlauen Weg finden, den zu verkaufen.
Und den zu verwirklichen.
Oder sich halt fragen, ob die Selbstständigkeit in diesem Feld zu der Zeit jetzt die richtige Entscheidung ist.
Ja.
Weil wenn du quasi immer mit einer Nullsumme rausgehst...
Das ist nicht nachhaltig, das wird nicht funktionieren.
Das wird auf Dauer nicht funktionieren.
Ich habe das auch so gemacht. Ich hatte tatsächlich so eine Excel-Tabelle, ich glaube aus dem Internet runtergeladen. Und ich gehe halt nach wie vor so vor... Ich erzähle das ja immer gerne, dass ich, seit ich selbstständig bin, ich habe ja ein inneres Team. Ich habe ein inneres Managing, ein Managing Board. Mein inneres, ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
Ja, ich mache so Urlaubsverhandlungen. Also ich gehe dann immer, ich sitze an der einen Seite des Tisches, sage, ich will Urlaub, dann gehe ich auf die andere Seite vom Tisch und sage,
ach, machst du das tatsächlich richtig? Nein, aber ich habe ja tatsächlich ein inneres Management Board, bestehend aus einem Managing Director, dem Obergeschäftsführer, meines Ich-Unternehmens. Dann gibt es einen Personalverantwortlichen, einen Finanzchef, und es gibt den Teil, der keinen Namen hat. Das ist der Teil, den, wenn ein Kunde anruft oder mir irgendein Projekt vor die Füße geworfen wird, was bei allem sagt, oh ja, nee, das ist total spannend, ja, nee, geil, oh ja, wow, das kann man so und so machen, das machen wir, yay. Das ist also der Teil, der sozusagen 24 Stunden die Woche arbeiten würde und so.
Das ist ein Sales Rep.
Nein, das ist gar nicht mein Sales-Job, das ist, ich weiß nicht, mein inneres Begeistert ist der Teil, der sich für alles erstmal begeistert.
Ja.
Ich bin ja super begeisterungsfähig. So, und der sagt also immer erstmal zu einem Ja. So, und dann kommt der Finanzchef und sagt, ja, ja, aber irgendwie nee, also mal mindestens für so viel. Und dann kommt der Personalchef, der natürlich am wichtigsten ist, und der sagt, wie sieht denn eigentlich die Ressource und die Personallage aus? Sprich, nee, du bist schon 5 Tage oder 5,5 oder 6 Tage die Woche gebucht. Wie willst du denn jetzt noch ein Projekt annehmen, wo du nochmal zwei? Geht einfach nicht. So. Und die diskutieren immer und der Managing Director entscheidet. Und der Managing Director entscheidet in den meisten Fällen mittlerweile nach Personalchef. Und er entscheidet manchmal aber auch tatsächlich nach dem kleinen begeisterungsfähigen Teil, wenn es um kleinere Projekte geht, wo der Personalchef dann zwar schon sagt, oh, ganz ehrlich, nee, komm. Und der Finanzchef, natürlich hat er auch mitzureden. Und ich habe sozusagen für mich, es gibt einen Minimumstundensatz, unter den gehe ich nicht.
Ja, den errechnest du, den kann man nicht ausrechnen.
Genau, den errechnet, der ist sozusagen ausgerechnet, und zusätzlich ist das auch der Stundensatz, wo ich nicht das Gefühl habe, ich lasse mich selber abzocken. So. Der hat weniger was mit dieser Rechnung zu tun. Also das kommt schon hin, aber es ist tatsächlich eher der fürs Gefühl bei mir immer noch sagt, ja, das ist jetzt nicht, ich lasse mich jetzt hier nicht abziehen. So. Und dann gibt es, nach oben ist das offen, aber es gibt so einen Durchschnittsstunden- und Tagessatz, den ich nehme. Und je nachdem, das ist ganz abhängig von dem Projekt, dem, was ich tue, also ich habe sozusagen einen Spielraum. So, und in dem bleibe ich, und Gott sei Dank, ich glaube, das ist bei dir auch so, bin ich dazu in der Lage, alle Jobs, wo nicht mindestens das Minimum drin ist, abzulehnen. Es gibt aber zum Beispiel auch Jobs, wo ich deutlich mehr als das Mini, also die ich ablehne, obwohl ich sozusagen gutes Geld verdiene, weil ich denke, nee. Oder wo wir die Leute zu komisch handeln. Also zu mir hat ja mal ein Geschäftsführer von einer Agentur gesagt, der meinen Stundensatz kannte und der nachverhandeln wollte und gesagt, hast du eigentlich keinen Freund? Du hast doch einen Freund. Wieso musst du eigentlich so viel Geld nehmen? Wo ich so dachte, hä?
Das hat das eine mit dem anderen.
Ich so, hä? Und das war so, der kam auf die schwarze Liste. Also immer wenn der mich jetzt anruft, und der ruft mich nach wie vor an.
Du hast doch eine Frau.
Ja, warum, du hast doch eine Frau, warum arbeitest du jetzt?
Warum arbeitest du so viel?
So, ich habe jetzt lustigerweise letztens im Internet, das heißt, ich liebe ja so Clients from Hell und sowas und ich habe mit meinen Kunden, Gott sei Dank, irgendwie viel Glück, wo dann so Geschichten drinstehen, ich muss jetzt was bezahlen, du bist doch ein Freelancer. Ja, das heißt, ich bin Freibucher. Nee, Freelancer heißt doch, du arbeitest für umsonst. Hä?
Ich mag auch dieses, also wenn es ein Wort gibt, was ich nicht mag, dann ist das Wort Freelancer.
Ich weiß, da haben wir schon mal drüber
geredet. Also, weil das ist ein Söldner und das Wort suggeriert irgendwie auf der Bedeutungsebene, du kriegst irgendwie so ein Brainless, so eine Drohne, die jetzt ein Problem löst. Und ich mag das Wort Freiberufler eigentlich
lieber,
weil da ist Beruf drin, da ist Berufung drin und ich glaube,
da ist ein bisschen Freiheit drin.
Da ist Freiheit drin und das ist ja auch genau das, was so einen freien Beruf, glaube ich, auch ausmacht. Du musst ja so eine gewisse Passion für die Sache mitbringen und eine gewisse Haltung zu sagen, ich mache sie frei. Also zu sagen, ich brauche die Freiheit, um das bestmöglich daraus zu machen.
Ja, und du hast natürlich recht, dieses Freelancer. Also ich finde ja auch immer wichtig, was glaube ich manchmal, das habe ich gestern Abend mit der Freundin von mir auch besprochen, wo ich gesagt habe, du bringst halt auch nochmal eine Denke mit, die eben nicht jeder hat. Und das meine ich gar nicht, also nämlich eine unternehmerische Denke. So. Also die im besten Fall bringst du sie mit. Aber wo du halt wirklich, weil du ja dein eigenes Unternehmen, du bist ja, ne, das ist wie mit meinem Personal- und Finanzchef, ich muss meine Ressource gesund halten, damit sie bestmöglich performt. Lange Rede, kurzer Sinn. Gab es irgendwelche, also ich sag mal so, Dinge, in die sozusagen Freiberufler rein, du wirst immer irgendwann mal die Erfahrung machen, ich glaube, dass jemand eine Rechnung nicht bezahlen will. Ich hatte da bisher immer Glück, also dass ich das Geld hinterher bekommen habe. Das ist mir bisher erst, mir ist es tatsächlich zweimal passiert, dass Rechnungen einmal sehr, sehr, dass ich sehr, massiv stimmt nicht, aber dass ich diverse Male Nachfrage hinterher sein musste. Ich musste aber noch nicht irgendwie ein Mahnverfahren. Das ist bisher an mir vorbeigegangen. Und ich musste schon mal so Rechnungen schreiben, wo drauf steht, irgendwie, wenn nicht innerhalb von 5 Werktagen überwiesen, dann. Aber ich hatte eigentlich immer Glück bis jetzt.
Ja, man kann das meistens lösen. Irgendwie.
So. Ansonsten kann ich nur als Empfehlung rausgeben für jeden: Kostenvoranschläge, die Sachen schriftlich festhalten, genau aufschreiben, was ist die Leistung, was ist inbegriffen, was ist nicht inbegriffen und was sind die schriftlich. Und wenn es nur per Mail ist.
Und sich informieren, was der Unterschied zwischen einem Werks- und einem Dienstvertrag.
Ja, ach, guck mal, kannst du das erklären?
Naja, ein Werkvertrag heißt, du wirst am Ende für ein fertiggestelltes Werk bezahlt.
Ja.
So sagen, wenn du einen Vertrag machst über 5 Podcasts, dann werden die 5 Podcasts bezahlt und nur bezahlt, wenn sie als korrekt abgenommen werden.
Ja.
Wenn du sagst, ich berate dich 5 Tage dazu, wie du einen Podcast machst, dann ist es eine Dienstleistung und die muss quasi bezahlt werden. Mhm. Auch wenn du am Ende sagst, ja, die Beratung war ja ganz schön, hat mir jetzt, solange du nicht fahrlässig berätst oder falsch oder existenziellen Mangel an Wissen oder ist quasi die Dienstleistung damit erbracht. Ja? Und es gibt halt so Graubereiche, ne? Zu sagen, du zahlst einen Friseur für die Dienstleistung, nicht für die Frisur.
Ja.
Das heißt, wenn es dir am Ende nicht gefällt, kannst du zwar mit ihm diskutieren, aber eigentlich musst du ihn halt erstmal
bezahlen.
Und gerade bei so Sachen wie Design oder Softwareentwicklung ist das halt oft ein graues Feld, ne? Wo man sich halt auch böse in die Nesseln setzen kann, weil wenn du eine Webseite verkaufst, dann bist du halt so lange drinne, bis dein Kunde
sagt, der Kunde zufrieden
ist. Finde ich jetzt chico.
Aber genau deswegen ist es halt so wichtig, finde ich, gerade bei sowas genau zu definieren, was inkludiert ist. So, also weil das kenne ich, als ich noch auf Agenturseite sozusagen oder auch danach, aber als ich noch festangestellt war, so dass eben Kunden gar nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil sie es manchmal auch nicht besser wissen, wenn du das nicht genau definierst, kommen die halt irgendwann und sagen, zum Beispiel bei Software oder Technik, wir hätten gerne, oder eben Webseitenprojekten, wir hätten gerne das noch und das noch und das noch. Und wenn du das nicht vorher definiert hast, was genau inkludiert ist, dann hast du halt eine ganz schwierige Dokumentation, eine ganz schwierige auch sozusagen Argumentationslinie zu sagen, nee, lieber Kunde, das ist im Preis nicht inbegriffen. Und wenn es genau definiert ist, Kannst du dann aber sagen, machen wir gerne, kostet aber mehr. Weil guck mal hier, ist Angebot so.
Ja, also ich glaube, das hat dieser unternehmerische Aspekt. Ne? Ich habe Familie, gibt's kein, also es hat überhaupt keinen Unternehmerhintergrund. Mhm. Also und ich bin ja auch irgendwann mal, als ich selber eine Firma hatte mit einem Freund zusammen, dann auch davor zurückgezogen, die größer zu machen, mhm. weil ich wahrscheinlich auch dachte, so, das ist mir zu viel
unternehmerische Verantwortung.
Zu viel unternehmerische Verantwortung. Für mich selber ist das irgendwie ganz okay. Hat trotzdem ist etwas, was das Denken echt massiv verändert. Also für die Sachen verantwortlich zu sein, ändert mhm. den Blick. Also ja. zu sagen, hat meinen Blick auf Finanzen geändert, hat meinen Blick auf Transparenz geändert. Mhm. Also zu sagen, als ich in der Agentur gearbeitet habe, war Stundeneintragen irgendwie die Pest.
Ja.
Wo ich so gedacht habe, boah, und dann guckt einer rein und dann steht einer neben mir und sagt, hey, du warst zu langsam oder ja. warum hast du da so viel Zeit drauf verbracht und so. Und so wird es ja auch meistens falsch genutzt.
Ja.
Weil eigentlich muss es eigentlich in die andere Richtung laufen, zu sagen, du lernst daraus, wie lange Sachen wirklich dauern. Und wenn du dir das zugemute führst und wenn du das regelmäßig machst, kommst du langfristig in eine viel bessere Position.
Ja.
Deswegen würde ich das sogar jedem empfehlen, der irgendwo arbeitet, wo es kein Time-Tracking gibt, es sich zumindest grob zu notieren.
Ja.
Weil nur wenn du das Wissen hast, naja, also für eine Präsentation brauche ich immer mehr als 4-5 Tage.
Ja.
Wenn du das irgendwann weißt, dann kannst du damit halt auch argumentieren und kannst darauf zusteuern. Und
ja, und kannst du das Zeitmanagement, ist auch für Festangestellte. Genau. So, wenn du irgendwie, wenn man das Gefühl hat, man hat einfach viel zu viel auf dem Schreibtisch, wenn man mal einen Monat oder zwei, und es gibt auch ja, es gibt Tracking-Programme, die man auf dem Rechner, die auch, glaube ich, es gibt sogar umsonst Tracking-Programme, die du installieren kannst und dann kannst du sozusagen mitlaufen lassen, Projekte anlegen. Das hilft halt argumentativ dann auch mal sozusagen Vorgesetzten und Chefs zu zeigen, guck mal, dafür brauche ich so lange, dafür brauche ich so lange. Da kann man dann diskutieren mit dem oder der, ob man zu langsam ist. Aber in den allermeisten Fällen ist es ja so, dass Vorgesetzte eben Dinge auch manchmal einfach falsch einschätzen, weil sie schon zu weit weg davon sind.
Und das auch interessanterweise etwas ist, was du lernst, wenn du frei arbeitest, sagen, dass diese Wut auf das Time-Tracking aus einer anderen Sicht kommt.
Ja.
Also also in meinen Augen wirklich falsche Sicht, die in ganz vielen Dienstleistungsfirmen, die quasi auf Stundenbasis abrechnen, mhm. wie eine Agentur, das ist das Umfeld, was ich am besten kenne, aber
ja.
sicherlich ist es auch woanders so, gemacht wird, ist, dass es jemanden gibt, der die Ressource verplant. Also dass es eine externe Instanz gibt,
ja.
die sagt, dieser Task dauert so lange, bevor derjenige, der es macht,
ja.
Geschätzt hat, wie lange dieser Tag dauert.
Ja.
Und das ist und dann kommst du in einen fundamentalen Fehler, dass du gegebenenfalls einem Kunden einfach falsche Ansagen machst.
Ja.
Der andere eine Ansage kriegt, wo er erstmal das Kotzen kriegt, weil er sagt, warum bestimmst du, dass ein Textschreiben 2,5 Stunden dauert?
Ja.
Das ist Quatsch. Und ich kenne das, höre das von meiner Frau, dass der Softwareentwicklung, dass da viel Wert drauf gelegt wird, dass die Teams, die das bearbeiten,
ja.
ihre Aufgaben selber schätzen und sagen, okay, dieses Feature ist kompliziert, weil die wissen es ja auch am besten,
ja.
das ist kompliziert, das wird so und so lange dauern. Und wenn das eine Zeit dauert, die du dem Kunden gegenüber nicht vertreten kannst, dann musst du den sauren Apfel beißen und entweder sagen, naja, wir können das nicht zu der Zeit machen und in den Streit gehen oder halt einen Weg finden, dass man es hinten, weißt du,
ja.
sozusagen, dass es irgendwie sich auf lange Sicht irgendwo verrechnet.
Ja.
Aber der Modus, von extern gesagt zu kriegen, wie lange etwas zu laufen hat, das ist ein. Da will ich zum Beispiel auch, gehe ich sofort in die Diskussion. Also wenn ich jemandem ein Angebot mache und sage, dafür, das dauert irgendwie 1,5 Tage und dann kommt so, ja, das kriegt man doch auch in einem halben Tag hin, dass die Antwort, ja, dann mach's in einem halben Tag.
Genau.
Ich brauche dafür 1,5 Tage. Wenn dir das zu lange ist oder du nicht bereit bist, das zu bezahlen, dann musst du jemanden finden, der das in einem halben Tag macht.
Ja.
Das ist eine Situation, die kannst du als Angestellter nicht einnehmen so oft, weil es halt dann auch zu sagen, du kriegst dann auch mal den Stempel, oh, der ist aber schwierig. Wo aber, wenn man sich insgesamt wieder vor Augen ruft, warum man Zeit eigentlich misst mhm. und welcher Faktor Zeit ist, dann kriegt es halt diesen anderen Turn.
Ja, und was so lustig ist, was ich, also ne, in Agenturen ist es ja viel, dass dann Berater Kostenvorschläge schreiben und eben das sozusagen und das vorgegeben wird. Ich habe das, als ich noch in der Agentur festangestellt war, ich bin immer zu meinen Designern und Programmierern und so hingegangen und habe die natürlich mit eingebunden. Denn wenn mir mein Designer sagt, dafür brauche ich 2 Tage, wenn er dann 3 braucht, dann kann ich, also ich kann ihn sozusagen darauf festhalten, kann sagen, hör mal zu, du hast gesagt, du schaffst das in 2. Dann kann er mir erklären, warum er 3 braucht und manchmal verschätzt man sich auch und ist auch gar nicht schlimm. Aber ich kann dann halt auch sagen, ja, weißt du, wenn du irgendwie den halben Tag irgendwie Kicker spielst, ja, das zählt halt nichts, keine Arbeitszeit. So, und natürlich, also ich hatte einen Programmierer, der mich total ver... Was guckst du mich so an?
Ich gucke dich gar nicht an.
Achso.
Ich gucke in die andere
Richtung. Du bist in die andere Richtung. Ja, ich hatte einen Programmierer, der mich einmal versucht hat zu verarschen, der gesagt hat, bei einem HTML-Newsletter, da brauche ich einen Tag für. Da habe ich angefangen zu lachen und gesagt, willst du mich verarschen? Da kriegst du nicht mehr als 3 Stunden für. So, aber also normalerweise, also ich finde das immer gut, wenn man, je mehr man Leute einbindet und sie enabled, selber Verantwortung zu nehmen, desto besser ist
das. Das gibt in dieser, aus der...
Enabled, das ist auch so ein geiles Marketingwort.
Aus der Software gibt es so ein, aus dieser ganzen Agile, gibt es so ein Spiel, Planning Puck, also da hast du, da sitzen die beiden sich gegenüber und dann wird das Feature in die Mitte gelegt, so auf einer Karte geschrieben, das geht es zu entwickeln und du hast so Karten und da stehen Zahlen drauf. Tage.
Ja.
Ja. Und dann legt der eine legt eine Zahl hin und der andere legt eine Zahl hin. Dann werden die Karten umgedreht und dann siehst du gegebenenfalls, wo die Meinungsverschiedenheit ist. Ja. Der eine sagt 10, der andere sagt 2. Ja. Und dann weißt du, wo du diskutieren musst. Wenn die Karten gleich sind, dann ist es super. Dann ist super. Das sind halt so die, ich glaube, so tägliche Dinge oder so Blickwinkel, die sich verändern, wenn du in der Verantwortung bist. Aber was wäre jetzt mal, wenn wir jetzt mal so aus diesem, aus diesem Daily Grind mal so rausgehen, ne? Und Geld und was ist das, was am meisten schockt?
Das, was am meisten schockt?
An der Selbstständigkeit. Bei dir.
2 Dinge. Das eine ist ein inhaltliches und das andere ist ein organisatorisches. Inhaltlich, ich habe mein Hauptthema ist Langeweile. Ich langweile mich halt relativ schnell. Also man hat das im Zuge meiner beruflichen Laufbahn, ist die Zeit, an der ich angefangen habe, mich zu langweilen und mich zu unterfordert zu fühlen, ist immer kürzer geworden. So, ich habe immer im 2-2,5 Jahresrhythmus den Job gewechselt. Und ich brauche halt Input. Und als Freiberufler kriege ich halt immer wieder Input in neue Unternehmen, neue Produkte, neue Zielgruppen. Also ich kriege halt diesen Input. Ich kann mich sozusagen um neue Projekte kümmern. Und das kommt mir sehr zugute und das schockt. Und dann ist es tatsächlich so, dass was auch richtig gut ist, ich funktioniere halt, also so 9 to 5 ist nicht so mein Ding. Manchmal schlafe ich halt gern bis 10 und manchmal mache ich halt gerne Nachtschicht. Das ist immer so ein bisschen tages- und wochenabhängig. Man hat mal eine gute Woche, man hat mal eine schlechte Woche. So, und diese Zeitfreiheit und aber eben auch mal zu sagen, und das ist ein Learning, weil da bin ich gar nicht so gut drin, zu sagen, ich arbeite diese Woche mal nicht, weil ich zum Beispiel meine Bude aufräume. Also so diese, das ist diese, bei mir ist das so ein Schwanken zwischen Struktur tut mir gut und möglichst wenig Struktur haben, um sozusagen frei, free-floating funktionieren zu können. Das finde ich super. So, was ist sozusagen schrecklich an der Freelancerei? Und schrecklich ist vielleicht das falsche Wort. Ich bin halt, ich sage immer gerne, ich bin gut im Geld verdienen, ich bin gut im Geld ausgeben, aber ich bin nicht so gut im Geld verwalten. Das heißt, dieser ganze buchhalterische Kram, das hat aber ehrlicherweise gar nichts mit der Freelancerei zu tun, auch in der Festanstellung. Ey, Versicherung, lalala, Autoreifenwechsel, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist alles so, also ich habe lustigerweise, als ich jetzt bei der Taufe war, der Schwager meiner Schwester hat einen Sohn, der ist 15. Und dieser 15-jährige Sohn war so, oh, Schule ist so scheiße. Und geht aufs Gymnasium und irgendwie war so, irgendwie, ich will arbeiten und irgendwie arbeiten ist viel cooler und Geld verdienen. Dann habe ich gesagt, pass auf, ich verstehe das, das haben wir alle gedacht. Ich kann dir dazu nur eins sagen, das stimmt nicht. Und das Problem, nicht arbeiten und Geld verdienen, das ist toll. Wenn du morgens aufstehst, irgendwie und wenn sozusagen Erwachsensein im Gegensatz zu Kindsein einfach nur wäre, ich gehe nicht zur Schule, sondern ich gehe zum Arbeiten, aber ich komme abends nach Hause, der Kühlschrank ist voll, Mutti hat mir irgendwie was gemacht und ich muss mich nicht um den, was ja ätzend ist, ist dieser ganze Erwachsenenscheiß, den man machen muss. Ja. Also das ist sozusagen der Preis, den du zahlen musst dafür, dass du dich hemmungslos besaufen kannst, dass dir keiner mehr sagt, wann du ins Bett gehen musst, dass du auch am Wochenende einfach mal den ganzen Tag nur Fernsehen guckst und deine Mutter nicht in einer Stunde sagt, so, jetzt mach irgendwie Ende im Gelände. Also dafür, dass du sozusagen die Freiheit hast, dich unverantwortlich zu benehmen, hast du eben auch diesen ganzen Erwachsenendreck. Und der Erwachsenendreck, der ätzend ist, ist ja nicht arbeiten im besten Fall, sondern der Erwachsenendreck, der ätzend ist, ist Versicherungen. Das Auto ist kaputt. Irgendwie, du musst einkaufen, du musst dir was zu essen machen, du musst deine Wohnung putzen. Ne? Da habe ich auch zu ihm gesagt, ich sag, bis du dir eine Putzfrau leisten kannst, Schätzelein, dann putz mal deine Wohnung. Ne? Das macht keinen Spaß, wenn du das 2 Stunden die Woche machen musst. Das macht jetzt deine Mama. So.
Ich stell mir gerade vor, wie so, in so einem Treibsandloch verschwinden.
Nee, ich glaube, er hat mir nicht geglaubt. Er wird es noch sehen. Natürlich. Weil das unterschätzt man. Man denkt nur, geil, ich bin erwachsen. Ich wohne in meiner eigenen Wohnung. Ja, und dann ruft dich dein Vermieter an und dann tropft dein irgendwie. Aber dann ist glaube, deine Dusche ist verstopft. Ja, was machst du denn dann?
Ich glaube, das ist ja ein Teil des Erwachsenwerdens, den jeder mitmachen muss. Ne? Ob du jetzt
Nein, ich möchte das nicht.
Arbeitest oder ob du...
Ja, das hat damit gar nichts zu tun.
Ob du angestellt arbeitest. Auf der anderen Seite verschieben sich so ein bisschen Verantwortung. Ne? Natürlich, ich habe auch immer mal wieder angestellt gearbeitet und sagen, du hast halt... du machst halt auch ein... ist halt immer ein Deal. Also der Deal da ist, zu sagen, dein Freiheitsgrad und dein Gestaltungsgrad wird durch deine Funktion beschränkt und du kriegst das halt auch nur schwer geändert. Mhm. Und du hast ein hohes Maß an Fremdbestimmung, die halt drin sind. Auf der anderen Seite gibt es halt auch ein hohes Maß an Sicherheit, Klammer auf, die mir oft vermeintlich vorkommt, weil du kannst trotzdem rausfliegen aus irgendwelchen überraschenden Gründen, aber du hast erstmal eine höhere Planungssicherheit. Etwas weniger organisatorische Eigenverantwortung. Du kriegst halt nur einen Brief vom Finanzamt und nicht ständig Briefe und musst jeden Monat deine Steuern irgendwie machen und irgendwie über deine Finanzen eigentlich
haushalten. Ja, du hast eine klare Ansage, was Urlaub angeht. Wenn du krank bist, musst du dir keine Sorgen machen.
Kostet dich halt nichts.
Kostet
ne?
nichts.
Also ich hatte dieses Jahr die teuerste Grippe meines Lebens. Ja. Also das sind, wenn man sich das dann vor Augen führt, was das alles, was du dann machst, Opportunitätskosten produziert, ein tolles Wort, das lässt mich klingen wie BWLer, ich weiß noch nicht mal genau, was es heißt, aber es kostet dich halt was.
Ja, ich glaube, das ist sozusagen was, also ich hatte letztens bei einem Kunden sozusagen eine Angestellte da, eine Kollegin, und ich bin halt schon ziemlich lange auf dem Kunden immer mal wieder, und die dann gesagt hat, ja, irgendwie, du verdienst ja bestimmt auch viel mehr als ich und irgendwie, lalala. Und irgendwie, also es war gar nicht böse gemeint, ich glaube, ich muss mich vielleicht auch selbstständig machen. Dann habe ich gesagt, so Schätzelein, dann reden wir mal drüber, was das bedeutet. Natürlich verdiene ich im Zweifelsfall netto mehr als du. Aber wenn ich krank bin, wie gesagt, die 2 Wochen Grippe, da habe ich keinen Pfennig Geld verdient. Das kostet mich Geld. Und stell dir mal vor, habe ich dann zu ihr gesagt, du brichst dir das Bein. Wenn du dir das Bein brichst, dann gehst du ins Krankenhaus und wirst 6 Wochen weiter bezahlt vom Arbeitgeber und dann übernimmt die Krankenkasse. Ich muss das meiner Krankenkasse extra bezahlen, dass ich dann Krankentagegeld bekomme. So. Und die ersten 6 Wochen, die muss ich halt auf der hohen Kante haben. So. Und wenn es noch länger dauert, also das ist halt so. Und dann, und es ist halt nicht so frei nach dem Motto, ich kündige jetzt und dann bin ich beim selben Arbeit. Also, du hast halt auch mal Phasen, wo du nicht gebucht bist. Und das auszuhalten zum Beispiel, dann eben mal keine Kunden zu haben. Ist ja nicht so, dass man denkt, das ist ja immer das. Wenn man dann denkt, wenn man irgendwie frei hat und aber schon weiß, ja, wenn ich jetzt eine Woche irgendwie frei habe oder selber Urlaub mache und weiß, ja, in 2 Wochen bin ich aber wieder bei Kunde XY, dann kann man das genießen. Wenn du aber zu Hause sitzt, das Telefon nicht klingelt, keiner was von dir will, das ist nicht so, als würde man entspannt denken, oh, ich fahre mal an die Ostsee und mache mir einen schönen Tag. So, sondern da sitzt man dann zu Hause und denkt so, es kostet ein Geld. So, also es ist, ich will ja jetzt nicht jammern. Nee, das ist halt nicht jedermanns Sache.
Ich glaube, es ist halt einfach, sich zu bewusst zu machen, ist ein Deal. Und wenn ich eins gelernt habe, und das ist vielleicht mein größtes Learning, ist, die Zeit, die man mit Jammern, Meckern und Rummaulen verbringt, ist immer gleich.
Ja.
Ich glaube, die ist im ganzen Leben.
Natürlich.
Die ist immer gleich. Das ist eine Konstante. Und die Konstante ändert sich nach Personen.
Weil man immer auf hohem Niveau jammert.
Es gibt Personen, bei denen hat das Meckern und Jammern, glaube ich, so ein 10% Niveau. Und es gibt Leute, da hat es dann irgendwie ein 70% Niveau. Dann wird es irgendwann schwierig.
Oh, guck mal, das ist interessant. Hör mal, das will ich jetzt mal wissen. Ehrliche Antwort.
Ja.
Wie ist mein Jammerniveau? Kannst du mir ehrlich sagen? Ich finde für mich, ich sag jetzt, was ich persönlich finde, ohne Prozentzahl, die sagst du, und ich sag meine hinterher, weil ich selber noch nicht sicher bin, ich jammer ich glaube nicht, dass ich übermäßig viel jammere, aber du kannst gerne, wenn du anderer Meinung bist, manchmal denke ich schon so, boah, das Jammern auf hohem Niveau. So,
du alter Jammerlatz. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt, keine Ahnung, also ich erlebe dich nicht oft.
Danke!
Ich erlebe dich nicht oft jammern. Manchmal wütend.
Ja.
Wütend.
Ich reg mich auf.
Aufregend über die Welt.
Ja.
Aber ich glaube, das ist auch gar nicht mal so die Sache, weil das ist, glaube ich, ein Ding der Persönlichkeit, da muss jeder mit sich selber klarkommen. Aber dieser Punkt zu sagen, du wirst überall, das klingt jetzt total deprimierend, ist aber nicht so gemeint, sondern du wirst überall leiden. Und wenn du in einem Job bist, dann hast du Job-Suffering. Wenn du Freiberufler bist, hast du Freiberufler-Suffering. Und das ist ein bisschen anders. Und es geht eigentlich quasi darum, auch zu gucken, zu sagen, welches Leiden hältst du besser aus?
Ja, also
versus, Beispiel, wo kannst du mehr Geld verdienen? Ja.
Also für mich ist das Freiberufler-Dasein auch deswegen, ich bin in meiner Rolle als Freiberufler, wenn ich beim Kunden bin, natürlich bin ich etwas anders, aber zum Beispiel das Engagement ist gar nicht, also ich habe ganz häufig Kunden, wo dann ich sozusagen einen Auftrag habe und dann passieren drumherum, gibt es noch kleinere Aufgaben oder Sachen, wo ich dann sage, ja, mache ich auch noch. So, also ich bin da gar nicht so, ihr habt mich nur für dieses gebucht und ich mache nicht mehr. Mir hilft das unendlich dabei, das, was ich den Psychoscheiß nenne, das hast du in jeder Firma. Du hast immer auch Leute in Firmen, die jammern über ihren Job, du hast irgendwie Prozesse, die nicht funktionieren, du hast Leute, die sich immer schlecht behandeln. Wie gesagt, das ganze Psychodrama, das hilft, meine Freiberuflichkeit hilft mir dabei, da immer einen Schritt zurück zu machen und zu sagen, ich sage jetzt irgendwie, wir sollten es so machen oder und wenn es dann nicht passiert, diesen Schritt zurück zu machen, zu sagen, okay, das ist euers, das ist nicht meins. Also dieser ganze, das, was du emotional, weil Menschen mit Menschen arbeiten und ich bin halt sehr, ich sage immer, ich bin sehr porös, ich sammle halt bei mir, ich bin auch so der typische Mensch, bei dem immer alle im Büro stehen und jammern. So, und weil ich sozusagen auch immer jemand bin, der den Mund aufmacht, wird halt bei mir auch immer gerne Sachen abgeladen, weil die Leute die Hoffnung haben, Franzi geht jetzt los und geht zum Chef und sagt, ne. Und selbst wenn ich die Probleme nicht habe, also so, lassen Leute das bei mir, weil sie denken, Franzi kommt dann und setzt sich für uns ein. Was tatsächlich stimmt, ich bin so, das ist meine Persönlichkeit. So, Robin Hood, ich für die Schwachen. Ich mache das nicht mehr, ich versuche den Leuten selber zu sagen, kümmere dich selber. Weil es ist nicht mein Thema, es ist dein Thema. Und um mich davor zu schützen, dabei hilft die Selbstständigkeit auch.
Mhm.
Das ist sozusagen emotionaler Schutz, weil ich halt sehr, das ist dieses mit dem wütend, dass du mich manchmal wütend erlebst. Ich bin halt super leidenschaftlich und halt super dieses Poröse, dieses ich sammle alles auf. So, und bin halt immer, es gibt, wenn ich mich für irgendwas nicht mehr interessiere, auch emotional, dann wird es langweilig für mich, dann bin ich raus. So, ich bin halt. Und das frisst mich manchmal. Also das ist sozusagen mein Lebensthema ist ja Balance und dieses immer emotional dabei sein und auch immer emotional investiert sein. Und dabei hilft mir die Freiberuflichkeit, das etwas zu normalisieren, runterzufahren und das in einem etwas gesünderen Level zu haben. Es wäre interessant zu sehen, wenn ich in eine Festanstellung zurückgehen würde. Ich glaube, ich hätte jetzt gelernt, diesen Abstand besser zu haben. Diesen Inneren auch. Also, ne, mich schneller aus Sachen rauszuziehen und nicht alles sozusagen mitzunehmen und so. Ja. Du bist da anders. Christian war immer schon anders.
Nee, ich überlege gerade. Also zu sagen, ich glaube, für mich ist der Punkt, Herr meiner Zeit zu sein, das Essentiellste. Also ich kann auf die Dauer ganz schlecht mit der notwendigen Fremdbestimmung umgehen, die du brauchst in einem Unternehmen, um die Sachen langfristig am Laufen zu halten. Das ist ein Organismus, das ist eine Kultur, das ist eigentlich wie ein Dorf, aus dem ich geflüchtet bin. Ja. Also
Bist du deine Insel?
Nee, ich bin keine Insel, sondern...
ich auch nicht. Wir sind eine
Insel. Ich mag es ja auch total gerne, mit Leuten zusammenzuarbeiten und dem Team. Ich habe nur meinen eigenen Pace. Also ja. Sozusagen den... und ich bin sehr gerne konzentriert. Also sozusagen ja. auf wenige Sachen fokussiert, als viele Sachen zu managen. Und ich glaube, dass ganz viel, was du in einer größeren Organisation hast, ist viele Bälle parallel zu managen.
Viele lässt. Meetings, viele...
Und das, ja. ist die große, das ist der große Skill oder das große Talent von talentierten Managern. Also Dinge am Laufen zu halten, im besten Fall sogar noch so, dass man dabei irgendwie noch ein Knorker-Typ bleibt und nicht irgendwann so ein Knorkator.
Was ich, das ist zum Beispiel auch, was fällt mir gerade ein, was so. Ich mag an der Selbstständigkeit, dass ich abwechseln kann zwischen längeren Projekten, wo ich etwas länger vorantreibe und natürlich dann auch sozusagen das Gemanager habe, aber eben auch sozusagen was aufbaue, irgendwie dann da dranbleibe, das begleite. Und aber eben auch so Feuerwehrprojekte, wo ich wirklich mal nur für eine Woche oder für 3 oder 4 Tage irgendwo reingeworfen werde und ganz konzentriert in einer ganz klaren Leitplanke ein Problem lösen muss.
Ja.
Eine Präsentation, eine Strategie, ein Neukundengeschäft und rein und wieder raus. Dieses Feuerwehr. Und du kannst nicht, ich mag das sehr gerne, aber das kann man nicht jede Woche machen oder dauerhaft immer nur Feuerwehr, Feuerwehr, Feuerwehr. Das mag ich, dass sozusagen ich beides habe.
Ja, also ich bin auch zu sehr ein Entdeckertyp, also sozusagen die Freiheit zu haben, wenn mich irgendwas interessiert, selber bestimmen zu können, wie viel Zeit ich da von meinem Tag oder von meinem Gehalt oder von irgendwas abschneiden und zu sagen, das will ich rausfinden oder da will ich Zeit rein investieren. Dieses Buch möchte ich lesen und ich möchte es heute lesen. Mhm. Und wenn es jetzt keinen dringenden Grund gibt, der mich davon abhängt, dann kann ich das auch tun.
Ja, oder zum Beispiel bei mir auch, ne, ich will zur Kosmetik oder ich habe schlecht geschlafen, ich will mich mit dir zum Podcast treffen, so dass ich die Freiheit habe, eben nicht von 9 to 5 irgendwo zu sitzen, sondern eben dann sage, gut, dann mache ich eben heute Abend die Präsentation fertig. Genau. Oder ich mache es am Samstag oder Sonntag, weil am Ende des Tages erwartet der Kunde bis zum Zeitpunkt XY das Ergebnis und das kriegt er in einer hohen Qualität. Und auch sozusagen in time, aber ob ich das von 9 to 5 mache oder von 5 to 12, Midnight.
Und ich glaube da zu sagen, früher war mir das total, also habe ich total viel Energie drauf verbracht, sozusagen mich selber dafür zu rechtfertigen und zu sagen, naja, aber also angestellt sein, ne, das geht gar nicht und das eine ist nur, es ist beides total okay.
Das eine ist nicht schlechter als das andere.
Und ganz oft gibt es Situationen, wo ich dann gucke und denke so, boah, jetzt mal so einen Planungshorizont von 2 bis 5 Jahren zu haben, wäre jetzt irgendwie auch cool. Und dann gibt es Situationen, wo du sagst, ach, ist ja jetzt eigentlich super. Also Pleasures and Sorrows halten sich eigentlich immer so die
Waage.
Und am Ende geht es ja eigentlich um so Fragen wie, macht dir das, was du machst, in irgendeiner Weise Freude? Weil wenn nicht, wird es halt auf Dauer echt anstrengend. Es gibt Situationen, wo man nicht den Luxus hat. Und das darf man auch nicht vergessen, dass man eine Sache machen muss, die einem keine Freude macht, um zu überleben, um eine Familie zu finanzieren, um sich in einer Länder das Essen zu finanzieren. So. Mhm. Aber solange man den Luxus hat, kann man sich natürlich diese Frage stellen, macht das, was ich gerade mache, macht mir das Bock?
Mhm.
Die zweite Frage, und das hast du mir, glaube ich, auch irgendwann mal gefragt, die Leute, mit denen du zusammen bist, magst du die?
Ja.
Ist das irgendwie, kommt man gut klar oder kriegst du es kotzen, wenn du in den Raum betrittst?
Das sage ich immer, ich hatte letztes Jahr, oder das war immer mal wieder, treffe ich auf Menschen, die dann sagen, im Freundeskreis auch so, oh, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich mal irgendwie nochmal den Job wechseln, um nochmal irgendwie einen Karrieresprung zu machen oder so, ah, weiß auch nicht. Und ich hatte zum Beispiel auf dem Geburtstag von einer Freundin von mir, habe ich eine Kollegin von der kennengelernt, die sozusagen direkt nach dem Studium in der Firma eingestiegen ist, da seit 5 Jahren ist und gesagt hat, ich weiß nicht. Und da habe ich gesagt, pass auf, Learning aus festangestelltem Arbeiten in verschiedenen Firmen und aber auch freiberuflichem Arbeiten danach. es ist nirgendwo, also es mag Ausreißer nach oben und nach unten geben, aber eigentlich sind ne, in der einen Firma...
Alle Firmen.
Nein, das nicht, aber du hast in der einen Firma hast du den Schmerz, in der anderen Firma hast du den Schmerz. So, ja. Die wichtigsten Fragen, die du dir stellen sollst, und ich habe gesagt, pass auf, folgende Frage solltest du dir stellen. A, wenn du morgens aufstehst, gehst du gerne zur Arbeit? Nicht, dass du dich freust, denkst, yeah, egal, aber gehst du grundsätzlich gerne zur Arbeit? Ja, so. Die Projekte, die du hast oder das, was du tust, langweilig, dass du teil findest, ist scheiße oder ist es so, dass du denkst, oh ja, ich mache meinen Job, auch die Routine-Sachen, das ist okay und ich habe aber regelmäßig auch die Chance, neue Sachen zu, also ich kriege neue kleine Projekte oder, also hast du das, so, wenn die Frage ja, ist super. Und die allerwichtigste Frage, wie sind deine Kollegen? Sind deine Kollegen, magst du die? Hast du Spaß bei der Arbeit? Nicht an der Sache an sich selber, das ist schön, sondern mit deinen Kollegen. Vertraust du denen? Also ist da sozusagen, und wenn du die, also wenn die, ich glaube, die Leute, mit denen man arbeitet, das ist das Wichtigste. Da kann der Job um die Ecke kommen, der vom Inhalt und vom Doing dein Traumjob ist, wenn die Kollegen und dein Chef, aber hauptsächlich die Kollegen, Chef ist, wenn ganz schlecht verhältst du zum Chef hast auch, aber wenn die Kollegen drumherum nicht stimmen und man mit denen nicht mal Spaß haben kann und denen nicht vertrauen kann, nicht jedem, aber ich war immer glücklich in Jobs, wo ich mindestens einen Kollegen hatte, wo ich das Gefühl hatte, dieser Kollege, der hält mir den Rücken frei und ich halte ihm den Rücken
mit frei. Mit dem kann man irgendwann mal Podcast machen.
Mit dem kann man irgendwann mal Podcast machen. Yo. Genau, yay. So. Dann, wenn du das hast und dann auch noch sozusagen nicht das Gefühl hast, du bist total unterbezahlt und du kommst mit deinem Gehalt klar, dann denk gut drüber nach, ob du den Job wechselst. Und da hat sie gesagt, ja, du hast eigentlich recht. Ich sag ja. Und natürlich, wenn du sagst irgendwie, ich will, also in dem, die erste Firma, in der ich festangestellt gearbeitet habe, in dem Studium ist auch schon sozusagen in dem Bereich gearbeitet, in dem ich jetzt unterwegs bin, das war eine großartige Firma. Ich sage das heute noch, ist ganz toll. Ich habe mich halt gelangweilt und wollte sozusagen mehr. Und es war auch der richtige Weg. Aber ich habe mich da sehr wohl gefühlt und ich habe halt eine gewisse Form von Ehrgeiz, deswegen habe ich den Job gewechselt. Aber es ist, ja, man muss halt den eigenen Ehrgeiz, den eigenen Wunsch nach Aufstieg, also ich habe manchmal das Gefühl, bei der Frau war das so, dass ich gesagt habe, ist dir das denn wichtig, Karriere, also dass du irgendwann den Titel Teamleiter hast? Mir war das auch wichtig. Mittlerweile ist mir das gar nicht mehr wichtig. Also ich hatte am Anfang meiner Karriere, so war mir das wichtig, sozusagen in so eine Führungsposition zu kommen. Habe ich geschafft, Unitleitung irgendwie, hatte Mitarbeiter, tralala, tolle Sache. Und habe mich dann irgendwie selbstständig gemacht. Und heute stelle ich fest, inhaltlich arbeiten ist mir wichtiger. So. Und ich kann führen, aber ich muss das nicht. Und ich habe also Freunde, die regelmäßig sagen, willst du nicht deine eigene Agentur gründen? Wo ich immer denke, nee, lass mal. So. Aber ich führe halt lieber inhaltlich, anstatt mit Leuten.
Ja, ich glaube, das ist die alte Frage, führt uns an einen der ersten Podcasts zurück, ne? Zu sagen, ja. Es gibt 300 Bücher darüber, wie man Erfolg wird, aber ja. Ganz wenige, die sagen, was ist Erfolg eigentlich?
Ja.
Und was ist das für einen selber?
Ja. Weißt du, was ich aber eigentlich, worüber ich nochmal irgendwie damit so ein bisschen, was findest du am Erwachsenen sein? Was ist die schlimmste Erwachsene-Aufgabe?
Oh. Da müsste ich jetzt überlegen, das ist eigentlich eine super Folge.
Ja, machen wir das, wollen wir dann das nächste Mal drüber reden?
Ich glaube, wir sollten das zum Cliffhanger machen, weil wir sind jetzt auch schon fast weit über eine Stunde.
Oh, ja, dann machen wir das zum Cliffhanger.
Dann machen wir das zum Cliffhanger.
Das nächste Mal bei Zombiesalz werden wir A, natürlich wie immer, über das erste Mal der Woche reden, was wir sozusagen in der Vorwoche das erste Mal gemacht haben, ob wir was zum ersten Mal gemacht haben oder geschafft haben. Und die nächste Folge wird das Thema haben, Erwachsensein.
Why grow up?
Growing up, it's a bitch to grow up.
Genau.
Ja, it's a bitch to grow up. Da gibt es übrigens einen wunderschönen Song von Alanis Morissette, der also heißt, aber it's a bitch to grow up.
Singst du den das nächste Mal?
Ja, muss ich ihn nochmal hören? Kann ich machen. Sing ich.
Oh, versprochen?
Als Intro. Versprochen.
Als Intro?
Ja.
Wort drauf. Dann enden wir jetzt.
Word.
Mit unserem neuen Outro-Jingle.
Ja, wir haben einen neuen Outro-Jingle. Aufgepasst, Leute.
Stille, kurze dramatische Pause.
Ja.